Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IFSU Podcasts. Diesmal stellt sich der Forschungsbereich zur Gegenwart des kulturellen Erbes vor. Und wir sind Antje Kempe, ich bin Kunsthistorikerin.
Mein Name ist Gesa Zonjiden, Professorin für Musikwissenschaft.
Und mein Name ist Verena Lio, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Musikwissenschaft.
Und unsere Forscherinnengruppe umfasst außerdem noch die Historikerinnen Cordelia Hess, Matthias Niendorf und Michael Nord, die Theologen Heinrich Assel und Thomas Kuhn, die Kunsthistorikerinnen Isabel Dulizalik, Kilian Heck und Gerhard Weiland, der Germanist Eckhard Schumacher sowie den Juristen Klaus-Dieter Klaassen. Und wir forschen gemeinsam zum kulturellen Erbe im Ostseeraum.
Damit steht sofort die Frage im Raum, was das kulturelle Erbe im Ostseeraum eigentlich ist. Landläufig stellt man sich darunter Kirchen, Museen, Paläste, Altstädte vor. Orte, die vielleicht auch in der UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurden. Trifft diese Beschreibung auch auf Ihr Forschungsprojekt oder Objekt zu?
Ja, das trifft zu. Das Schlosstheater Drottningholm, eines der besterhaltenen Opernhäuser des 18. Jahrhunderts, gehört zum Beispiel zum UNESCO-Welterbe. Es wurde unter Luise Ulrike von Preußen, Königin von Schweden und Schwester Friedrichs II. Gebaut. Auch das markgräfliche Opernhaus, das ihre weitere Schwester Wilhelmine in Bayreuth bauen ließ, gehört mittlerweile zum offiziellen Kulturerbe und ist vor circa 2 Jahren nach einer umfangreichen Restaurierung mit einem Pasticcio von Johann Adolf Hasse wiedereröffnet worden. Der Sohn Luise Ulrikes, König Gustav III., etablierte darüber hinaus eine Opernpraxis, die bis heute in der Forschung als Grundlage einer schwedischen Oper beschrieben wird. Gustav III. Lieferte nicht nur die Konzepte für die Libretti, die dann durch den Hofdichter Johann Henrik Kellgren in schwedische Verse gesetzt wurden, sondern legte auch die Kostüme und Bühnenbilder fest und nahm an den Proben teil. Gleichzeitig schickte er seine Hofkapellmeister wie Josef Martin Kraus auf eine ausgiebige Europareise, um die neuesten Kompositionsstile kennenzulernen. Gustavs III. Ermordung 1792 während eines Opernballs im neuen Opernhaus von Stockholm kennen Sie wahrscheinlich. Sie lieferte den Stoff unter anderem für Verdis Un ballo in maschera und Auberts Gustave III ou le bal masqué.
In gewisser Weise trifft das auch auf meine Objekte zu, soweit man hier von Objekten sprechen kann, denn ich beschäftige mich mit Gärten und Landschaftsarchitektur im Ostseeraum. Und einige dieser historischen Gartenanlagen befinden sich tatsächlich auf der UNESCO-Welterbeliste oder sind in nationalen Kulturerbelisten aufgeführt. Zum Beispiel die Sommerresidenz der russischen Zarin Peterhof, Peter Dvorza, oder Sarskoe Selo in der Nähe von St. Petersburg. Drottningholm ist ja bereits erwähnt worden. Also es ist der Garten um das königliche Lustschloss bei Stockholm. Das bezeugt natürlich die kunst- und kulturhistorische Bedeutung dieser Anlagen. Zu erinnern wären aber auch an die vielen kleineren Anlagen um die Herrenhäuser entlang der Ostseeküste zum Beispiel, aber eben auch die Parkanlagen in Riga oder in Stockholm, wie eben auch die Frage nach der zeitgenössischen Landschaftsplanung. Also die Zuordnung zur Weltkulturerbeliste stellt nur einen Aspekt dar, was wir als kulturelles Erbe bezeichnen.
Gemeinhin nimmt man das Erbe als etwas Statisches wahr, etwas, das uns übergeben wurde, das unsere Generation zu erhalten und dann die nächste weiterzugeben hat. Man könnte sagen, es ist so wie ein Echo oder vielleicht wie Resonanz aus der Vergangenheit.
Ja, richtig. So ähnlich kann man sich vielleicht das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart des kulturellen Erbes vorstellen, dass nämlich der Ausgangston das Erbe ist und der Nachhall den Prozess des Erbens bezeichnet. Das lässt sich vielleicht auch nochmal anhand von historischen Gartenanlagen ganz gut veranschaulichen. Der historische Garten selbst, sein Erhalt mit denkmalpflegerischen Mitteln, stellt nur die eine Seite dar. Der Nachhall, das sind aber eben zum Beispiel ästhetische Leitbilder, die Vorstellung des Gartens als Symbol politischer Ordnungen oder als Element von Wissensgeschichte, aber auch unsere Vorstellung von Natur spielt damit hinein. Und dieser Nachhall oder was dieser Nachhall für unsere heutige Gesellschaft bedeutet, damit muss sich jedes Mal neu auseinandergesetzt werden.
Dieser Nachhall kann also auch als eine Art Interpretieren verstanden werden. Erben heißt Interpretieren, heißt Aneignen. Stefan Willer hatte es ja so treffend formuliert, Erben heißt Arbeit am und mit dem Erbe. Der Nachhall verbindet sich aber auch mit Umgebungsgeräuschen, also aktuelle gesellschaftliche Fragen fließen in diese Interpretation des Erbes ein.
Gerade stellen wir eine Renaissance des Gärtnerns fest, aufgrund der urbanen Verdichtung, aber eben auch der Klimafrage. Und hier wird dann eben der historische Garten nicht mehr nur als Kunstobjekt wahrgenommen, sondern zum Beispiel eben auch als Ort des Bewahrens einer Vielfalt und einer gesellschaftlichen Partizipation.
Bei den Opernhäusern ist das eigentlich ganz ähnlich. Sie gelten vielen heute als Institution einer bürgerlichen Praxis mit einem entsprechenden Opernkanon. Gleichzeitig sind sie eben auch der Ort zahlreicher traditioneller Berufe, die ihre Wurzeln im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert haben. Also natürlich die OpernsängerInnen, die KostümbildnerInnen, aber auch Bühnenbildner, Maschinisten, ne? Und das sind alles sehr opernspezifische Berufe. Und diese traditionellen Berufe werden heute vor allem gebraucht, um Opernhäuser des zum Beispiel UNESCO-Weltkulturerbes wie das Schlosstheater Drottningholm oder das Markgräfliche Opernhaus auch zu bespielen oder auch zu restaurieren. In den letzten Jahren hat sich die Bewertung des kulturellen Erbes Oper allerdings stark verändert. Es steht nicht mehr nur eine historische kulturelle Praxis im Vordergrund, sondern diese kulturelle Praxis der Oper an sich, die in repräsentativen Bauten stattfindet und von hohen Subventionen gestützt wird. Hier stellen sich Fragen nach der Überalterung und Homogenität des Publikums, aber zunehmend eben auch nach der kolonialen Verfasstheit des kanonischen Repertoires. Die großen Opernhäuser wie Wien, Mailand oder auch Stockholm, die das Ambiente eines traditionellen, seit dem 17. Jahrhundert etablierten Ranglogentheaters bieten können, haben darauf reagiert, indem sie sich einerseits das Konzept des kulturellen Erbes zu eigen gemacht haben und danach streben, die Oper zukunftsfähiger zu machen, das heißt, sie für jüngere Generationen und für eine diversere Gesellschaft zu öffnen. Andererseits wird eben dieses Konzept auch stark transformiert. Dies ist zum Beispiel in der Königlichen Oper Stockholm ganz deutlich, die neuerdings eine Sustainability Policy verfolgt. Hier geht es zwar auch um die Bewahrung der Oper als kulturelle Praxis, das heißt ihre angeschlossenen Berufe, ihre Ausdrucksformen und auch Räume als schwedisches Kulturerbe. Gleichzeitig geht es aber auch um die Eingliederung der Opernpraxis in eine recht umfassende Vorstellung von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bezieht sich hier zunächst auf die gesellschaftliche und kulturelle Offenheit der Oper, sowie damit einhergehend auf die Verantwortung kultureller und sozialer Entscheidungen, die innerhalb des Opernlebens getroffen werden. Nachhaltigkeit geht für die Königliche Oper Schweden aber auch mit der Verpflichtung einher, Diskussionen anzustoßen, inwiefern kulturelle Praktiken zur Nachhaltigkeit von Gesellschaften und Kulturen und hier durchaus auch in ökologischer Hinsicht beitragen können. Damit übernimmt die Oper Stockholm als großes Haus unter anderem Verantwortung für ihre Rolle im weltweiten Tourismus. Dieser wird nicht zuletzt vom recht engen globalen Opernkanon begünstigt, der von hochinternationalen Ensembles gespielt wird und auf der ganzen Welt präsent ist. Inwiefern diese Praxis innerhalb der Konzepte kulturelles Erbe und Nachhaltigkeit von den AkteurInnen des Opernlebens auf den Prüfstein gestellt werden, ist eine wesentliche Forschungsfrage des Teilprojekts Opernkanon.
Und neben dem Tourismus und den Fragen nach der ökonomischen Logik der Vermarktung von Kulturgut sind es ja aber eben auch gesellschaftliche, kulturelle und politische Transformationen, die zu einer Neubewertung oder auch Ablehnung eines Erbes führt. Daher sind ungewollte Erbschaften zum Beispiel ein sehr interessantes Phänomen. Also Erbschaften, die aus politischen Brüchen, aber auch gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussionen resultieren. Dazu gehören zum Beispiel Industrie- und Militäranlagen, aber eben auch Denkmäler. Und bei letzteren denkt man ja nicht nur an den Denkmalsturz oder Denkmalstürze nach 1989 in den postsozialistischen Ländern. Hier erinnert man sich natürlich eben auch an die sehr virulent geführten Diskussionen im letzten Jahr im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung, die ja auch dazu geführt hat, dass in Europa Denkmäler da auf ihre koloniale Vergangenheit hin hinterfragt worden sind. Also nur weil Bismarck-Denkmäler oder zum Beispiel Denkmäler des schwedischen Königs Karls XII. Immer noch im Stadtraum stehen oder eben auch sowjetische Kasernen wie zum Beispiel Skrune 1 in Lettland noch vorhanden sind, heißt es ja nicht automatisch, dass sie Teil unserer Erinnerungs- oder Gedächtnislandschaft sind. Also das Vergessen, Zerstören, Aussortieren oder eben auch der Verfall von ungewollten oder konfliktbehafteten Erbe ist nicht nur eine Kehrseite gängiger Erbpraxis, sondern muss eigentlich auch als Ausdruck beginnender Neusemantisierung von Erinnerungskulturen aufgefasst werden. Denn diese vergessenen Räume oder Orte werden eben zum Beispiel von der Natur zurückerobert, aber eben auch von anderen gesellschaftlichen Gruppen, wie zum Beispiel den Urban Explorers, die dann mit ihren Fotokameras diese verlassenen Orte aufsuchen. Also sich hier eben auch neue populäre Praktiken etablieren, sich das Erbe anzueignen.
Wir haben daher für unser Forschungsprojekt, das im Juni 2021 startet, den in der postkolonialen Debatte kritisch bewerteten Begriff des geteilten Erbes übernommen, der stark mit der Rückgabe und der Ausstellung von Artefakten aus dem globalen Süden in Museen des globalen Nordens verbunden ist. Gerade aufgrund seiner kontroversen Bedeutung, im Norden spricht man von einem Erbe, das gemeinsam verwaltet werden kann, allerdings ohne den Menschen, aus denen die Artefakte stammen, Rechte und vor allem das Verfügen über die eigenen Kulturgüter einzuräumen. Die daraus resultierenden Fragen, was als Erbe von wem wahrgenommen und bestimmt wird, erscheint uns ein guter Ausgangspunkt, auch darüber nachzudenken, was das kulturelle Erbe heute in einem heterogenen Kulturraum wie dem Ostseeraum ist. In 4 Unterprojekten werden wir daher literarische und kulturelle Kanons und seine Veränderungen durch die Populärkultur, ein konfliktbehaftetes Erbe, maritime Kulturlandschaften und Erinnerungsorte sowie die museale Präsentation von Schatzfunden in den nächsten Jahren erforschen.
Mit dem Ostseeraum verbindet man vielleicht Wikinger, die Backsteingotik, die Hanse-Romantik, EU-Integration, aber auch Urlaub, Strand, also meist sehr positive Assoziationen. Wo genau ist hier ein geteiltes Erbe zu finden?
Das Geteilte beinhaltet ja immer zwei Seiten, nämlich das zu Teilende, aber auch das Geteilte, also das Gemeinsame wie das Trennende. Christa Wolf hatte das in ihrem Roman Der geteilte Himmel ja dargelegt, dass es eben nicht nur geografische oder geopolitische Zuschreibungen sind, sondern dass es eben auch immer Fragen der Zugehörigkeit sind, die hier verhandelt werden. Und diese beiden Ebenen, nämlich das Gemeinsame wie das Trennende, erzeugt ja eine gewisse Ambivalenz, die eben jedem Erbe zu eigen ist.
Wenn man den Ansatz zum Beispiel der Sustainability Policy der Königlichen Oper Stockholm ernst nimmt, geht es ja gerade um das Zusammenspiel von international etablierten Kanon und lokalen Musikwelten. Diese können sich auf lokale Publika, aber auch auf lokale musikalische Ausrichtungen oder auch Traditionen wie die Musik der Sami beziehen. Wenn diese jedoch mit der Opernpraxis verschränkt werden sollen, sieht man sich immer mit dem Problem konfrontiert, die genannten musikalischen Praktiken in ihren Seinsweisen und Rezeptionen zu verkürzen. Also dass das irgendwie gar nichts mehr dann mit der Sami-Musik zu tun hat. Und hier steht dann wirklich die Frage im Raum, inwiefern das Konzept des kulturellen Erbes mit dem Impetus einer Übertragung zentraler Praktiken in die Zukunft unter Berücksichtigung von kultureller genauso wie generationeller Diversität tatsächlich dazu beitragen kann, eine geteilte Strategie der Relokalisierung des Opernlebens und seines Kanons zu entwickeln.
Ja, also zu der Frage der Relokalisierung tritt ja auch das Konzept der Translokalität, also das heißt Austausch und Migration von Gemeinschaften und Objekten. Und hier ist es ja dann sehr spannend zu sehen, wie solche Artefakte ausgestellt werden. Gerade beobachten wir ja innerhalb des Ostseeraums, dass die Wikingerkultur in den Nationalmuseen in Kopenhagen und Stockholm ganz neu geframed wird. Sie sind eben als Teil der eigenen kulturellen Verortung dort zu sehen. Zugleich lassen sich ja eben Funde von Goldschätzen und anderen Artefakten aus der Wikingerkultur auch in Museen in Stralsund und in Moskau wiederfinden. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, wie werden sie hier kontextualisiert oder rekontextualisiert, eben als Teil der eigenen Kultur angesehen oder eben auch als etwas ganz anderes.
Und welche Rolle spielen andere Kulturinstitutionen bei der Vermittlung des geteilten Erbes?
In Bezug auf die Oper steht da natürlich, wie schon gesagt, die Zukunftsfähigkeit allgemein. Und das heißt auch die Transformation dieser riesigen Institution mit all ihren Facetten zur Debatte. Neben der inneren Organisation, darüber haben wir jetzt schon gesprochen, dem gespielten Repertoire und den angesprochenen Publika hat sich in den letzten Jahren vor allem die Architektur von Opernhäusern verändert. Das ist wirklich so ein Charakteristikum. Und den ersten Markstein werden Sie kennen. Den hat natürlich das vom dänischen Architekten Jørn Utzon entworfene Opernhaus in Sydney gesetzt. Und 2008 machte dann das neu gebaute Opernhaus Oslo vom Kollektiv Snøhetta Furore. Und dieses Opernhaus in Oslo, das sieht man ganz oft abgebildet in allen möglichen Zeitungen und weil das so eine ikonische Architektur hat. Und diese ikonische Architektur ist zugleich eine demokratisierte Architektur. Also dieses Opernhaus hat ein begehbares Dach als Flanierort für die Bewohner Oslos, aber auch die Touristen Oslos. Und die architektonische Außenarchitektur erinnert dabei gleichzeitig an einen Fjord oder auch Eisberg, wodurch unter anderem eine enge Verbindung mit der für Norwegen typischen Naturlandschaft suggeriert wird. Und auch die traditionelle Abgeschlossenheit von Opernhäusern oder Operngebäuden mit zum Teil hohen sozialen Zugangsbeschränkungen wird zumindest symbolisch aufgelöst, weil man eben durch die Glasfassade die hölzernen Umrisse des Opernsaals erkennen kann. Und ne, also das Innere des Opernhauses ist eigentlich für jeden sichtbar.
Die Museen hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und es herrscht ja oftmals der Eindruck vor, dass Objekte, sobald sie in ein museales Umfeld kommen, stillstehen, dass sie nur noch konserviert werden, sich aber nicht mehr verändern. Aber das bereits erwähnte Forschungsprojekt zu den Goldschätzen der Wikingern zeigt auch, dass sich die Interpretation und eben auch die Zuordnung zu lokalen und regionenübergreifenden Verortungen eben über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte hinweg verändert. Und die Debatten um das geteilte Erbe sind zwar im Kontext des Umgangs mit musealen Objekten entstanden, sie beschränken sich aber eben nicht nur auf die Fragen der Restitution von kolonialen Artefakten, sondern fordern gerade zu einer aus kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept des Erbes auf. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, ein genuin europäisches Konzept ist. Gerade die Frage, wer bestimmt eigentlich, was zum Erbe wird, wer partizipiert an dem Prozess des Erbes, wurde ja erst in den stärker global ausgerichteten Heritage Studies diskutiert. Und diese Aspekte sind ja auch wichtig, um zu verstehen, was das Erbe und auch das Erben im Ostseeraum heute bedeutet.
Könnte man also sagen, dass das kulturelle Erbe stärker durch Wandel als durch Stabilität gekennzeichnet ist?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, das ist heutzutage auch jedem klar. Es stellt sich natürlich zunächst die Frage, wie so eine Opernpraxis durch die Corona-Krise nachhaltig verändert werden wird. Und wie sie sich aber auch verändern kann. Und damit zusammenhängt natürlich die Frage, warum brauchen wir das eigentlich noch, ne, in der einen oder anderen Form? Also es geht tatsächlich auch so ein bisschen um die Existenz der Oper. Und dabei ist zu beachten, dass sich die Opernpraxis natürlich auch schon immer durch musikalische Produktionen gewandelt hat. Also die Opernpraxis bleibt ja auch trotz dieses großen Kanons nicht stehen, sondern es kommen immer neue Produktionen hinzu. Das heißt, neue Klänge, neue gesellschaftsrelevante Deutungen kanonischer Werke oder auch ganz konkret neue Perspektiven, die das Musiktheater der Gegenwart, also sprich zeitgenössische Musiktheaterkomposition, auf die musikhistorische Vergangenheit der Oper werfen kann. Und da kann man zum Beispiel verweisen auf das nächste Hörbeispiel. Das ist ein Ausschnitt aus Kaya Sarriaos Oper L'amour de loin, die im Jahr 2000 an der Met zum Beispiel aufgeführt wurde, aber auch noch an anderen Theatern in der Welt und die sich auseinandersetzt zum Beispiel mit der Musik der frühen Neuzeit ganz stark, mit Musikformen, die stark an Mobilität gebunden sind und so weiter und so fort. Und Kaya Sarriaou hat damit auch so ein bisschen sich als Musiktheaterkomponistin etabliert.
Ja, als Kunsthistorikerin würde ich Ihnen jetzt natürlich gerne Bilder zeigen. Das ist im Medium des Podcasts etwas schwierig. Dafür kann man hier andererseits mit Soundscapes arbeiten. Und ich habe mal ein entsprechendes Hörbeispiel herausgesucht, nämlich die Unterwasseraufnahme, wenn ein Gletscher abbricht. Das, was jetzt zu hören war, klingt erstmal gar nicht so spektakulär, fast schon sphärisch oder aufgrund des Plätscherns des Wassers beruhigend. Aber verdeutlicht man sich, dass es sich um das Auseinanderbrechen eines Gletschers infolge der zunehmenden Erderwärmung handelt, sind damit doch sehr weitreichende Auswirkungen auf die Landschaft und die kulturellen Praktiken verbunden. Die Frage ist nun, wie sich diese Transformation auf das kollektive Bild, auf kollektive Erinnerung und Vorstellung auswirkt. Führt es zum Beispiel zu einer sich verändernden Repräsentation und Partizipation indigener Bevölkerungsgruppen? Oder führt es zu einem tatsächlich nachhaltigen Umbau von Hafenstädten im Ostseeraum, so wie es gerade Kopenhagen, Stockholm, Göteborg propagiert? Also es beinhaltet dann eben auch die Frage, wie mit der Schifffahrt und ihren Relikten umgegangen werden soll. Und im dänischen Frederiksborg wurde zum Beispiel in eine ehemalige Werft ein Schifffahrtsmuseum eingerichtet mit einer sehr spektakulären Architektur, wo gerade diese ökologischen, kolonialen und gesellschaftlichen Implikationen vermittelt werden.
Wird das Erbe also immer heterogener? Dennoch gibt es das Wort Erbe nur im Singular. Müsste man Erbe also vielleicht neu denken? Und inwiefern trägt Greifswald dazu bei?
Im Teilprojekt Opernkanon werden wir ganz verschiedene Perspektiven einnehmen und auch überkreuzen und somit auch den Begriff des kulturellen Erbes natürlich so ein bisschen auf den Prüfstand stellen und versuchen, ihn nochmal zu detaillieren. Wir werden große Häuser wie Stockholm, Kopenhagen oder Oslo untersuchen, aber eben auch kleine Häuser wie im polnischen Bromberg oder im schwedischen Umeå. Dann werden wir sowohl nationale als auch regionale Ebenen betrachten. Das heißt, sowohl uns um die großen Staatsopern, die Nationalopern kümmern, als auch eben um die regionalen Kulturzentren. Und wir werden der Oper in ihrer herkömmlichen Aufführungspraxis genauso nachspüren wie in ihren Verbindungen mit neuen Medien und Genres. Das heißt also Installationen, Internetstreams von Oper, aber natürlich auch neue Formen des Musiktheaters, die den Opernraum transformieren oder die sich explizit ganz andere Räume suchen als die etablierten Opernhäuser. Und hierzu müssen historiografische mit ethnografischen Methoden kombiniert werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Musikwissenschaft allgemein umtreibt. Also natürlich die Steigerung der Selbstreflexion zu erreichen, aber eben auch andere Quellenformen, andere Arbeitsformen mit Quellen zu suchen. Und das ist gerade das Spannende dabei. Und das passt sehr gut eben zu einer Reevaluierung auch des Begriffs des kulturellen Erbes, wie er eben in der eigentlichen Praxis existiert.
Welche Erkenntnisse lassen sich durch das kulturelle Erbe, das heterogener und diverser geworden ist, für den Ostseeraum gewinnen? Inwiefern verändert sich dadurch auch zum Beispiel unsere Vorstellung von Ostseeraum?
Es geht ja nicht zuletzt um die Frage, wie sich der historische Ort Ostseeraum durch gegenwärtige Praktiken der Oper und des Musiktheaters eigentlich transformiert. Im Hinblick auf die Zukunft natürlich. Aber natürlich auch im Hinblick jetzt wissenschaftlich gesehen auf historiografische Perspektiven, ne? Also wie können wir eigentlich dieses Erbe, was ich eingangs genannt hatte, die schwedische Oper, Drottningholm und so weiter, wie können wir das aus heutiger Sicht betrachten und was fügt es auch für neue historiografische Perspektiven hinzu?
Also es wird natürlich sehr spannend sein zu sehen, wie sich auch unsere Differenzierung des Ostseeraums in einen südlichen und in einen nördlichen Teil verändert, aber auch inwiefern der Ostseeraum als eine Modellregion fungieren kann, die im globalen Vergleich weitere Erkenntnisse über kulturelle Austauschprozesse und auch die Verfasstheit der gegenwärtigen Ostseekulturen wiedergibt. Und all diese Fragen werden wir in den nächsten 5 Jahren erforschen und wir werden unsere Zuhörer auf dem Laufenden halten, mit weiteren Podcasts, die dann aus den Denkwerkstätten der einzelnen Projekte berichten.